Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Heute haben wir einen sehr sinnlichen Podcast für euch. Vor allem für eure Ohren und die Nase. Denn wir sprechen darüber, warum wir uns leichter fühlen, wenn wir Zitrusduft in der Nase haben und schwerer, wenn wir an der Vanille gerochen haben. Ein Forschungsteam aus Großbritannien und Spanien hat das nämlich untersucht, wie Düfte uns verändern und wie Düfte unsere Selbstwahrnehmung beeinflussen. Das Ergebnis gibt's gleich bei uns. Und klingt das hier für euch entspannt und wohltuend? Vogelzwitscher. Das gefällt anscheinend dem nordamerikanischen Eichhörnchen. Es wurde gemessen, dass sich dieses kleine Hörnchen da bei diesem Vogelgezwitscher entspannt. Wie ist das bei uns Menschen? Welche Geräusche bringen uns runter? Auch das gucken wir uns heute genauer an. Außerdem fassen wir den Tag natürlich wie immer für euch zusammen, sprechen unter anderem über die Urteile in den Missbrauchsfällen von Lüchte und wie China versucht, Einfluss auf Bundestagsabgeordnete zu nehmen. Und damit starten wir gleich mal. Der Podcast zum Update hier an diesem Donnerstag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Der Kontakt ist beiden wichtig, nur die Art und Weise, wie man in Kontakt steht. Das geht ein bisschen auseinander zwischen Deutschland und China. Angela Merkel ist ja heute nach China geflogen und dort will sie unter anderem den Staatspräsidenten Xi treffen. Und einige Bundestagsabgeordnete fordern von Merkel, nochmal klar zu machen, welche parlamentarischen Regeln es eigentlich gibt im Umgang und wie diplomatisch korrekter Umgang eigentlich aussieht. Nämlich nicht, indem man Briefe bekommt von der chinesischen Botschaft, die einen unter Druck setzen. Das passiert anscheinend, das zeigen Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios. Arnemeyer Fünffinger ist einer, der an diesen Recherchen beteiligt ist. Ich habe heute mit ihm gesprochen und wollte wissen, was in den Briefen stand und an wen sie geschickt wurden.
Also die Papiere, die uns vorliegen, gingen einmal an die FDP-Bundestagsabgeordnete Güdi Jensen, die ist auch Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses, und an Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass es weitere Schreiben gibt, aber die liegen uns eben nicht vor. Und was wir aber wissen ist, das haben uns weitere Parlamentarier berichtet, dass auch Abgeordnete aus anderen Ländern ihnen berichtet haben von ähnlichen Erfahrungen bis hin zu Anrufen, die Vertreter von Seiten Chinas in ihren Büros jeweils getätigt haben. Was steht jetzt in diesen aktuellen Papieren drin? Die chinesische Botschaft macht da deutlich, und zwar im vergangenen Jahr schon, dass es ihr nicht gepasst hat, wenn sich zum Beispiel Parlamentarier mit Vertretern Tibets getroffen haben. Und Güdi Jensen, das finde ich dann besonders bemerkenswert, ist dann angeschrieben worden mit der Formulierung, als Bundestagsabgeordnete und junge Politikerin der FDP wären sie gut beraten, statt Gegenwind für mehr Rückenwind und eine gesunde Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen zu sorgen. Wolfgang Schäuble wiederum ist von der chinesischen Botschaft angeschrieben worden mit der Intention, dass er doch sicherstellen solle und seinen Einfluss geltend machen solle, dass sich solche Treffen dann nicht wiederholen. Also auf dem diplomatischen Parkett ist das schon ziemlich harter Tobak.
Ist das Phänomen denn komplett neu oder seit wann reagieren die Chinesen mit solchen Schreiben?
Also Margarete Bause von den Grünen, mit der wir im Zuge dieser Recherche auch gesprochen haben, die hat uns gesagt, sie nimmt China als zunehmend aggressiv wahr. Und woran liegt das? Sicherlich daran, dass zum Beispiel China als Wirtschaftsmacht zunehmend auf unserem Planeten an Bedeutung gewonnen hat und deswegen auch über ein entsprechend gestiegenes Selbstbewusstsein verfügt. Und wenn man das politisch betrachtet, China vertritt eben immer konsequenter das Prinzip der Ein-China-Politik, was eben bedeutet, Peking sieht sich als einzig legitimiert und auch als alleinige Regierung eines einigen Chinas an. Und alles, was dem eben widerstrebt, Stichwort Tibet, das ist China dann ein Dorn im Auge und wird dann entsprechend auch bekämpft.
Ist das mit den Briefen die einzige Einflussnahme oder mit welchen anderen Maßnahmen versucht denn die chinesische Regierung da Druck aufzubauen?
Na, ganz aktuell haben wir das ja kürzlich gesehen, als die Bundestagsausschüsse für digitale Agenda und Menschenrechte versucht haben, in China einreisen zu können, beziehungsweise geplant haben und Interesse bekundet haben nach einer Delegationsreise. Da hat dann China die Zusammensetzung der Delegation nicht gepasst. Margarete Bause von den Grünen, die sich ja sehr engagiert für die muslimische Minderheit der Uiguren, die war Teil einer Delegation und da hat dann eben China gesagt, die lassen wir nicht rein. Und so ist dann im Prinzip die gesamte Reise gescheitert. Daran kann man eben erkennen, dass zum Beispiel China das nicht nur auf dem Weg der direkten Kommunikation eben versucht, sondern dann auch dadurch, dass man eben solche Bundestagsabgeordnete nicht mehr ins Land lässt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen heute über China im Update und den Versuch, deutsche Bundestagsabgeordnete zu beeinflussen. Güte Jensen hat zum Beispiel einen Brief von der chinesischen Botschaft bekommen. Güte Jensen ist Abgeordnete der FDP-Fraktion und Vorsitzende im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Und sie hat sich im Mai 2018 in Berlin mit dem Präsidenten der selbsternannten tibetischen Exilregierung getroffen. Bei diesem Treffen damals im Mai, da waren auch andere Abgeordnete mit dabei. Und sie hat dann nach einem Kennenlerntreffen gefragt mit der chinesischen Botschaft danach, um so ein bisschen in Kontakt zu treten und sich auch so ein bisschen zu informieren, was die Situation der Uiguren in China angeht. Und daraufhin gab es eine ziemlich deutliche Absage über einen Brief. Ich wollte von ihr wissen, was ihr erster Gedanke war, als sie den Brief vor sich hatte.
Der erste Gedanke war, als ich den Brief noch nicht geöffnet hatte, wie schön, wir sind gleich im Kontakt und im Dialog. Weil das ist ja eigentlich so, wie es diplomatisch gewünscht ist und sein sollte. Als ich dann den Brief geöffnet habe und ihn gelesen habe, war ich doch enttäuscht. Und die weitere Art und Weise des Gesprächs und des Dialogs mit der chinesischen Botschaft hat dann an dieser Enttäuschung auch nicht unbedingt etwas verändert.
Sie wissen ja in Ihrer Arbeit, auch in Ihrer Zusammenarbeit oder in Ihrer ja manchmal geblockten Zusammenarbeit mit China, dass die Situation in China in Sachen Menschenrechte nicht einfach ist. Warum sind Sie trotzdem so überrascht über diese Beeinflussung oder über diese Unterdrucksetzung durch diese Briefe?
Überrascht war ich eher über die Art und Weise der Wortwahl, der Sprachwahl. Also es wurde von Sie als junge Kollegin, wir würden Ihnen raten, trotz der Mahnung in China sind Sie uns nicht nachgekommen, unserem Wunsch. Solche Art von Schreiben, mit denen rechnet man nicht. Ich bin eine junge Abgeordnete, das stimmt. Ich habe diplomatisch noch nicht so viel Erfahrung, das stimmt auch. Und dennoch berufe ich mich ja auf Konzepte wie universell geltende Menschenrechte, wie auch die Volksrepublik China im Rahmen des Sicherheitsratssitzes in den Vereinten Nationen schützen sollte, die sozusagen nichts mit meinem Alter zu tun haben. Und dieser gegenseitige Respekt, den erwarte ich und deswegen war ich überrascht.
Wenn ich das so ein bisschen raushört, dann waren Sie auch so ein bisschen überrumpelt, weil es gleich so ein bisschen psychologisch wurde oder beziehungsweise sehr persönlich?
Es wurde insofern psychologisch, als dass ich ja nicht nur Briefe erhalten habe, sondern ja auch Vertreter aus der Botschaft über Telefonanrufe bei uns im Büro, aber auch bei anderen Kolleginnen und Kollegen im Büro versucht haben, weitere Informationen zu erfahren, die wir einfach so in unserer Planung, in unserem täglichen Arbeit nicht preisgeben würden. Und diese Art von Vorgehen, dieser Druck, der aufgebaut wird, auch auf die Büros der Abgeordneten, die hat mich insofern überrascht, weil ich das nicht respektvoll finde im Umgang, wenn uns ein Ziel einen sollte und der gemeinsame Dialog am Herzen liegen sollte.
Sie sagen, Sie wollen gerne im Austausch bleiben, Sie wollen gerne den Dialog. Versuchen Sie das denn permanent, vehement und es wird Ihnen immer das Stoppschild von China gezeigt oder wie läuft der Austausch?
In diesem Prozess der letzten gut anderthalb Jahre habe ich regelmäßig immer wieder den Kontakt gesucht, immer wieder eingeladen, sowohl zu bilateralen Gesprächen in mein Büro, aber hatte auch angeboten, in die Botschaft zu kommen. Ich habe versucht, im Rahmen des UPR-Verfahrens in Genf, wo China überprüft wurde vor dem Menschenrechtsrat, ein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der chinesischen Delegation zu führen. Das hat nicht geklappt. Und eigentlich pro Jahr, würde ich jetzt sagen, sind an die 4 bis 5 Schreiben mit Einladungsversuchen rausgegangen. Und die wurden zum Teil gar nicht beantwortet, was ja im diplomatischen Jargon eher noch drastischer zu werten ist als eine Absage. Oder sie wurden indirekt abgesagt. Und beides stimmt mich noch nicht zufrieden.
Güte Jensen, FDP-Abgeordnete, Vorsitzende im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe über die diplomatischen Beziehungen mit China und ihre persönlichen Erfahrungen im Austausch mit der chinesischen Botschaft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eure Laune ist mies, ihr fühlt euch schlecht. Es muss nicht sein, riecht mal an der Zitrone. Und schon ist alles wieder gut. Das habe ich heute gelernt bei Deutschlandfunk Nova.
Ein Forschungsteam aus Großbritannien und Spanien untersucht außerdem, wie Düfte unsere Selbstwahrnehmung beeinflussen. Ergebnis: Wer Zitronenduft in der Nase hatte, empfand sich selbst etwas leichter, bei Vanillegeruch etwas schwerer.
Jan Bungertz aus unseren Wissensnachrichten hat uns das erklärt. Mit Zitrone fühlt man sich also leichter und doch ein bisschen besser, bei Vanille etwas schwerer und dicker. Warum ist das so? Und können wir uns damit mit dem Geruch irgendwie durch den Tag dopen? Darüber habe ich mit dem Geruchsforscher Hans Hatt gesprochen, wollte erstmal wissen, was macht Zitrone besser als Vanille?
Zitronenduft ist hier in unserem Kulturkreis eben ein Duft, der häufig so bei frischer Sauberkeit steht dafür. Wenn Sie an Spülmittel denken und Ähnliches, das wird dann frisch und rein und auch die Wäsche riecht so ein bisschen zitronig. Und deswegen haben wir in unserem Kulturkreis hier in Europa, in Deutschland eben Zitronenduft schon auf dieser Frische und Aktivitätsschiene abgespeichert. Und das können wir dann auch wieder hervorrufen. Vanille ist dagegen unser Urduft, den wir sozusagen schon aus dem Mutterleib kennen. Die Muttermilch riecht nach Vanille. Vanille ist Geborgenheit. Also das ist auch in unserem Gehirn mit solchen Erinnerungen verbunden und verknüpft. Und deswegen lösen diese beiden Düfte völlig unterschiedliche Gefühle bei uns aus, Erinnerungen und damit auch Wirkungen natürlich.
Also verstehe ich Sie da richtig, es liegt jetzt nicht unbedingt an der Zauberwirkung von Zitrone, sondern eben an unserer Konditionierung. Ah, Zitrone, das ist besonders frisch, ja?
Also das ist der eine Aspekt, der meistens eine Rolle spielt, muss man sagen, wenn man oder praktisch bei jedem Duft, den wir schon mal kennengelernt haben, eine Rolle spielt, weil wir eben Düfte immer mit den Emotionen, in denen wir den Duft zum ersten Mal erlebt haben, abspeichern. Und wenn wir den Duft wieder riechen, dann werden auch diese Gefühle, Emotionen, diese Dinge wieder hervorgerufen. Aber wir haben ja wissenschaftlich auch gezeigt, dass Düfte auch über die Atmung, über das Essen, über die Haut in unseren Körper gelangen können, ins Blut gelangen können und dort dann richtig pharmakologische Wirkungen haben. Also da gibt es dann eben Komponenten aus Duftstoffen, auch aus der Vanilleschote oder aus dem Lavendel und ähnliches, auch Zitronendüfte, die dann über den Blutweg ins Gehirn gelangen und dort richtige wie Pharmaka wirken. Also zum Beispiel ein Schlafduft, der dann genauso an dieselben Stellen andockt wie Valium und damit eben die Menschen beruhigt und sediert.
Das heißt, ich könnte mich eigentlich den ganzen Tag über mit frischen Düften irgendwie bei Laune halten oder wieder runterbringen?
Also man kann natürlich tatsächlich morgens beim Duschen natürlich sehr viel besser einen frischen Duft nehmen, also einen Zitrusduft, als dass man schon mit Lavendel anfängt, das dann schon eher einschläfernd wirkt. Ja. Oder dass man eben schon auch Melisse nimmt, ist auch so ein typischer Duft, der eher die beruhigende Wirkung hat von den pharmakologischen Wirkungen her. Aber tagsüber kann man tatsächlich mit solchen ätherischen Ölen, die kann man ja im Raum dann auch benutzen, sich aktiv halten und diese Aktivität auch über den Duft oder die Gehirnaktivität über den Duft steigern.
Kann denn ein Duft zu mehr Selbstbewusstsein führen?
Nee, also wir haben nur einen Duft gefunden, der mehr Vertrauen schafft. Also der wirklich, dass die Menschen mir mehr vertrauen, aber nicht mehr Selbstbewusstsein.
Und was ist
Hedion,
das für ein Duft?
So ein Duft? Hedion heißt dieser Duft, kommt aus dem Jasmin, ein Jasmonat. Und das kann in unserer Nase tatsächlich einen Rezeptor aktivieren, der direkt mit dem Vertrauenszentrum, mit dem Hormonzentrum für Vertrauensdüfte verbunden ist und damit auch sozusagen durch wissenschaftliche Tests bewiesen, dass Vertrauen zwischen Menschen erhöht, gerade bei Mutter-Kind-Beziehungen und Ähnliches spielt dieser Duft wohl eine wichtige Rolle.
Herr Hatt, jetzt haben wir es schon ein bisschen später am Tag. Was brauchen wir jetzt zum Runterkommen? Welchen Duft heute Abend?
Ja, ich würde sagen, das Klassische ist natürlich der Lavendel, also den kennt man von der Oma aus dem Schlafzimmer quasi aus. Man findet den ein bisschen altmodisch. Inzwischen kann man natürlich auch mit Melissendüfte zum Beispiel oder ähnlichen. Auch Vanille natürlich ist ein Duft, der einen sehr wieder beruhigt oder auch Rosenduft. Das sind alle schöne Düfte, die eher zur Beruhigung beitragen.
Sagt der Geruchsforscher Hans Hatt, die Zitrone kann mit ihrem Duft also machen, dass wir uns wohler und leichter fühlen. Haben wir wieder was gelernt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer bitteschön soll da denn noch durchblicken bei den ganzen Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch, Reismilch, Milchmilchen, Ersatzprodukten? Da steht ja oft inzwischen der Zusatz mit Calcium drauf und vor allem auch Bio, wenn man sich das mal genauer anschaut. Ein Hersteller von Soja, Reis und Getreidemilch aus dem Rheinland, der einige seiner Produkte so labelt, der will das auch weiterhin so tun dürfen und ist deshalb vor Gericht gezogen. Heute war das ein Fall, der vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gelandet ist. Verena hat sich's für uns ein bisschen genauer angeschaut. Was steckt hinter dieser Geschichte?
Also dahinter steckt, dass die Pflanzenmilchprodukte mit Calcium aus abgestorbenen, geschredderten Algen angereichert sind.
Geschredderte Algen, habe ich soweit verstanden?
Ja, besser gesagt gemahlene Algen, dann klingt es vielleicht auch nicht mehr so eklig. Also dahinter steckt die Meeresalge Lithotamnium calcareum. Das ist eine Rotalge, die von der Form so ein bisschen an Korallen erinnert. Die lagert viel Calcium in ihren Zellen ein. Und wenn die Algen irgendwann absterben und auf den Meeresboden sinken, dann bilden sich daraus so verhärtete Calcium kalziumreiche Schichten. Und diese Schichten werden tatsächlich schon lange genutzt von der Nahrungsmittelindustrie, um daraus Kalzium zu gewinnen, zum Beispiel für Nahrungsergänzungsmittel oder als Lebensmittelzusatz.
Das ist also soweit nichts Giftiges und nichts Schlechtes.
Nee, auf gar keinen Fall. Aber jetzt kommt's, Bio-Lebensmittel dürfen nach EU-Recht grundsätzlich nicht angereichert werden mit Zusatzstoffen wie Mineralien oder Vitaminen oder sowas. Außer wenn diese Anreicherung gesetzlich vorgeschrieben ist, das ist manchmal bei Babynahrung zum Beispiel der Fall, da gibt es so Regelungen. Oder wenn die Zusatzstoffe für die Herstellung oder Haltbarkeit des Lebensmittels unabdingbar sind. Und da gibt es dann so eine extra Liste von 50 Stoffen für Bio-Lebensmittel, die zugelassen sind als Zusatz, aber da steht eben Litotamnium nicht drauf.
Mhm. Also ist das Problem jetzt nicht, dass die Alge nicht aus biologischer Produktion stammt?
Nee, das ist nicht das Problem. Aha. Die Vorgeschichte ist die, dass das Landesamt für Umwelt- und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen diesem Pflanzenmilchhersteller aus dem Rheinland vor mehreren Jahren, so lange läuft die Geschichte schon, ein Bußgeld aufgebrummt hat mit dem Argument, die Bio-Kennzeichnung sei wegen dieses Calciumzusatzes unzulässig. Der Hersteller hat dann dagegen geklagt, doch 2016 wies das Oberlandesgericht Münster die Klage ab, weil es sich bei dem Algenpulver nicht um ein erlaubtes pflanzliches oder landwirtschaftliches Produkt handeln würde, sondern um einen beigefügten Mineralstoff. Mhm. Und das widerspreche eben diesen EU-Vorgaben für Bio-Lebensmittel.
Und jetzt ist die Sache weitergegangen bis zum Bundesverwaltungsgericht?
Genau. Und der Hersteller ging in Revision, aber das Bundesverwaltungsgericht hat heute gesagt, oh, Leute, das ist was für den Europäischen Gerichtshof. Und jetzt muss der sich tatsächlich damit befassen, wie es denn nun sein soll. Mhm. Was ich persönlich aber auch sinnvoll finde, denn es geht ja um EU-Recht und diese Geschichte mit Bio- und Calciumzusatz aus Algen, das gibt es tatsächlich auch in vielen pflanzlichen Getränken in der ganzen EU. In vielen EU-Ländern werden die so verkauft und so gelabelt. Und da muss nun wirklich geguckt werden, wie wird diese Alge eigentlich eingeordnet. Mhm. Ich finde übrigens noch einen anderen Aspekt spannend, auf den ich heute gestoßen bin.
Welchen?
Und inwiefern es nämlich nachhaltig ist, diese kalkhaltigen Schichten von abgestorbenen Algen auszubeuten, so heißt es ja tatsächlich. Mhm. Denn Meeresbiologen und auch die Internationale Vereinigung der ökologischen Landbaubewegung, die weisen darauf hin, dass diese Schichten im Meer wichtige artenreiche Ökosysteme bilden, auch für viele seltene Arten. Aber weil diese Schichten nur extrem langsam wachsen, also diese Algen wachsen auch so langsam und es nicht mega viele davon gibt, seien diese Ökosysteme extrem empfindlich und könnten eben schon durch geringe kommerzielle Nutzung stark gefährdet oder zerstört werden.
Das passt dann auch wieder nicht so richtig zu einem Bio-Label. Hat Calciumzusatz aus Algen was in milchfreien Drinks mit Bio-Kennzeichnung verloren oder nicht? Dieser Streit ist heute von dem Bundesverwaltungsgericht an den Europäischen Gerichtshof verwiesen worden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Abscheulich, monströs, widerwärtig und selbst die drei Vokabeln reichen laut der Richterin am Landgericht Detmold nicht aus, um das zu beschreiben, was jahrelang auf dem Campingplatz bei Lüchte passiert ist. Heute wurden die Urteile verkündet, 12 und 13 Jahre Haft für die beiden Hauptangeklagten sowie anschließend Sicherungsverwahrung. Selbst der Verteidiger des Hauptangeklagten, Andreas V., meinte nach dem Urteil:
Damit hatten wir natürlich gerechnet. Ich meine, man muss doch ehrlich sein, wenn ich in diesem Fall, wann dann?
Wenn ich in diesem Fall Sicherungsverwahrung, wann dann? Wie läuft das aber bei uns in Deutschland genau ab? Darüber habe ich heute mit dem Strafverteidiger Udo Vetter gesprochen und ich wollte wissen, wie sich die Sicherungsverwahrung von der Haft unterscheidet.
Also die Haft als solche ist sozusagen das Abbüßen einer gesellschaftlichen Schuld. Wenn jemand also eine Straftat begangen hat, dann muss er dafür büßen in Form der Haft, wenn es eine schwere Straftat gewesen ist. Und das sitzt man eben im Gefängnis ab. Das dient natürlich auch gleichzeitig der Resozialisierung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Strafhaft soll ja auf ein künftig straffreies Leben vorbereiten. Die Sicherungsverwahrung ist keine Strafe, sondern sie besteht darin, dass man sagt, eigentlich könnte der Verurteilte in Freiheit kommen, aber er ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Also das ist sozusagen eine vorweggenommene Gefahrenprognose in die Zukunft. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, kann ihm Sicherungsverwahrung angeordnet werden.
Und wo wird die Sicherungsverwahrung dann abgehalten oder wie sieht das im Alltag aus?
Also im Alltag sieht das so aus nach wie vor, dass die Sicherungsverwahrung an die Justizvollzugsanstalten angeschlossen ist. Also die Sicherungsverwahrten, die ich vertrete, besuche ich regelmäßig in Gefängnissen. Wobei natürlich aufgrund der aktuellen Rechtsprechung und auch den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Moment große Anstrengungen durchaus unternommen werden, die Sicherungsverwahrung eben von der Strafe weg zu einer Verwahrung zu gestalten, weil ja hier die Bestrafung nicht mehr im Vordergrund Vordergrund steht, müssen halt die Lebensbedingungen, soweit das irgendwie möglich ist, des Sicherungsverwahrten an die gesellschaftlichen Bedingungen angeknüpft werden. Natürlich kann das nicht uneingeschränkte Freiheit bedeuten, aber die Praxis sieht dann eben so aus, da muss man eben dann vielleicht einen größeren Wohnraum haben, man sollte eine eigene Dusche haben, sollte Zugang zu elektronischen Medien haben, also Stichwort möglicherweise Internetzugang oder E-Mail. Da wird dran gearbeitet, aber ich denke, nach meiner Einschätzung ist das noch ein langer Weg. Viele Sicherungsverwahrte harren nach wie vor praktisch unter Haftbedingungen aus.
Du hast die Reform gerade schon angesprochen. Ja. 2009 hat der Europäische Gerichtshof eben die Sicherungsverwahrung in Deutschland für rechtswidrig erklärt. 2011 auch das Bundesverfassungsgericht und 2013 gab es dann diese Reform, die sich eben ja deutlich unterscheiden muss. Jetzt die Sicherungsverwahrung vom Strafvollzug. Die Realität sieht aber anders aus, sagst du?
Ja, also nach meiner Einschätzung bei den Mandanten, die ich kenne, ist es eben so, dass da nur so ein bisschen pro forma die Bedingungen verbessert werden, aber ich kenne auch keinen Sicherungsverwahrten, der in einer JVA untergebracht ist, der zum Beispiel einen Internetzugang bekommt. Also im Großen und Ganzen nach wie vor unterscheiden sich die Bedingungen nicht, aber was man der Justiz zugutehalten muss, dass eben sich hier durchaus etwas tut.
Das Höchstmaß der Sicherungsverwahrung ist 10 Jahre. Was passiert danach?
Die 10 Jahre sind natürlich eine erste Obergrenze, aber in der Praxis ist es so, dass gerade bei der Gefährlichkeit durch psychische Erkrankungen diese 10-Jahres-Grenze in der Regel nicht gilt. Dann kann die Sicherungsverwahrung auch über diesen Zeitpunkt hinaus immer noch nach wie vor verlängert werden.
Wie ist das bei uns in Deutschland? Wer kommt denn in diese Sicherungsverwahrung?
Also grundsätzlich kann man sagen, die Sicherungsverwahrung ist jetzt nicht nur etwas für wahnsinnig heftige Straftäter, also es kommt nicht nur bei Mord und Totschlag und so in Betracht, sondern die Grundregel ist eigentlich, dass schon eine Freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren, also das ist jetzt nicht unbedingt die Welt, wegen einer vorsätzlichen Straftat ausreichen kann, wenn eben eine Gefahr bejaht wird. In der Praxis ist es natürlich so, dass bei Ersttätern gerade natürlich nicht ab 2 Jahren eine Sicherungsverwahrung gedacht wird. Da muss einiges sich aufgestaut haben, um zu einer erstmaligen Sicherungsverwahrung zu kommen. Die wichtigste Sicherungsmaßnahme ist eigentlich, dass der Gesetzgeber in allen Konstellationen vorsieht, dass eben die Gefährlichkeit, die ja Grundlage für eine Sicherungsverwahrung ist, in regelmäßigen Abständen durch unabhängige Gutachter überprüft werden muss. Die Höchstfrist ist jährlich, also es muss mindestens jährlich ein Gutachten gemacht werden und wenn die Sicherungsverwahrung dann noch sogar geraume Zeit angedauert hat, alle 9 Monate. Also man kann hier schon zumindest dann sagen, dass Gutachter dann halt regelmäßig dran gesetzt werden und die aktuelle Entwicklung überprüfen müssen, sodass eben ein richtiges Wegschließen, wie es ja populistisch mitunter gefordert wird, also zumindest dann mit fachlicher Kompetenz durch Psychiater überprüft werden muss und auch gerechtfertigt werden muss.
Strafverteidiger Udo Vetter zur Sicherungsverwahrung und wie sie bei uns in Deutschland umgesetzt wird. Heute wurden die Urteile im Missbrauchsfall von Lüchte bekannt gegeben. Der Fall ist damit juristisch aber noch nicht abgeschlossen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen heute über die nordamerikanischen Eichhörnchen. Diese Eichhörnchen, genauer gesagt die Grauhörnchen, die sind sehr, sehr süß, die sind klein, die sind wuschelig und die haben ein Lieblingsgeräusch. Bei diesem Gezwitscher hier, da können die ideal abschalten. Das sind Vögel, die es dort auch gibt in Nordamerika. Und wenn sie die hören, dann schauen die Eichhörnchen sich seltener um, dann fliehen sie weniger und kommen eben runter. Das hat ein US-Forscherteam herausgefunden. Bei Umgebungsgeräuschen ohne Vögel, da haben sich die Eichhörnchen nicht so gut entspannt. Geräusche, die einem das Gefühl geben, alles ist in Ordnung. Man kann sich entspannen. Die habt ihr auch, das ist klar. Aber wie ist das eigentlich? Was bringt uns runter? Gibt's da vielleicht irgendein Geräusch, das für alle funktioniert? Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting ist dieser Frage mal nachgegangen.
So Geräusche, die du als angenehm empfindest?
Vielleicht Schnurren meiner Katze oder so. Sowas würde ich sagen.
Was ist es bei dir?
Regen. Egal, ob der so jetzt irgendwo drauf fällt oder so in Ferne, dieses Rauschen ist angenehm.
Die Vögel am Morgen zum Beispiel, wenn man aufwacht.
Geräusche, die wir als angenehm entspannend empfinden. Den meisten von euch fiel da heute spontan was zu ein.
Das hört sich jetzt blöd an, aber so Turnschuhe oder so.
Turnschuhe auf Boden?
Ja.
Das klingt erstmal super speziell, ist es aber gar nicht. Die Rheinische Post hat mal eine Umfrage unter ihren Lesern gestartet, was deren Lieblingsgeräusche sind. Und da gibt's neben Regen und Meeresrauschen und Wald und Katze auch Turnschuh auf Hallenboden.
Ich finde die Geräusche einfach schön.
Aber was steckt denn dahinter, wenn wir etwas einfach schön finden? Gar nicht so einfach, das herauszufinden.
Naja, die Psychoakustik hat sich in den letzten Jahren eher immer mit lärmenden Geräuschen oder mit Geräuschen, die Nerven beschäftigt.
Hans Hansen, Psychoakustiker vom Schalllabor in Hamburg. Aber eine Idee hat er schon.
Also wohltuend im Sinne von entspannen könnte ja etwas sein, was wenig Veränderung jetzt in der Struktur hat, wenig Informationen vermittelt, wenig anregend und aufregend ist. Da passt ja zum Beispiel Wald und Meer eigentlich so ganz gut rein. Ne?
Bei den Grauhörnchen sind es zwitschernde Vögel. Bei euch waren es heute Katze, Regen und Turnschuhe.
Bei mir gibt es auch so ein Geräusch. Und das ist das hier.
Diese Mischung aus Gluckern und Summen. Für mich ist dieses Kühlschrankgeräusch der klassische Zuhause-Sound. Wenn er anspringt, dann komme ich runter.
Vielleicht sind wir ja auch ein bisschen wie die Grauhörnchen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es im Wald plötzlich schlagartig ruhig ist, also alle Vögel verstummen, dann wird es ja objektiv leiser. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man als Mensch dann auch hellhörig wird und überlegt, was hat sich denn jetzt gerade geändert?
Geräusche, die wir als wohltuend und beruhigend empfinden, sagt Hansen, sind erstens welche, die weitgehend ohne Information auskommen. Zweitens sollten die Übergänge im Sound möglichst erwartbar sein, Beispiel Meeresrauschen, wenn die Wellen an den Strand rollen. Und die dritte Kategorie ist, es sollte sich nicht auf mich beziehen, mich nicht irgendwie ansprechen oder auffordern, so wie Hansens Kühlschrank. Er hat ein deutlich neueres Modell und eine komplett andere Beziehung zu ihm. Wenn er nämlich die Türe auflässt, ertönt ein piepender Warnton.
Nicht jeder Kühlschrank möchte sozusagen einen einfach einschläfern, sondern manchmal gibt es halt auch Aktionen oder Aufforderungen, etwas zu tun am Kühlschrank.
Wenn es darum geht, den Stresspegel bei uns Menschen zu senken, dann kommen aber nicht nur Geräusche in Frage.
Es gibt ja auch beruhigende Musik, die vielleicht ähnliche Charakteristika dann hat. Also auch nicht so hohe Informationsdichte, eher ruhig.
Zum Beispiel Johann Sebastian Bach. Die Goldberg-Variation. Oder Claude Debussy, La Mer. Es gibt eine Liste, welche Musik gut ist bei Depressionen, für Menschen mit Herz- und Kreislauferkrankungen oder eben für Entspannung und Stärkung des Immunsystems sorgt. Zusammengestellt hat sie Hans-Joachim Trappe, Professor für Innere Medizin und Kardiologie an der Ruhr-Uni Bochum. Der hat sich schon lange mit dem Zusammenhang von Musik und Körper beschäftigt. Ob nun aber die beruhigende Musik oder das beruhigende Geräusch tatsächlich auch beruhigt, erzählt mir Hansen zum Schluss noch, das hängt dann am Ende immer auch vom Kontext ab.
Wenn ich mir einen neuen Rasenmäher gekauft habe, der total schnurrt und den Rasen vernünftig mäht, dann kann es für mich ein total angenehmes Geräusch sein, weil ich vielleicht auch viel Geld dafür ausgegeben habe und es ein toller Rasenmäher ist. Aber wenn ich das jetzt um 14 Uhr mache und mein Nachbar gerne schlafen möchte, dann ist dasselbe Geräusch und ist natürlich sogar leiser, weil der Nachbar ja im Nachbargarten sitzt oder schläft, für ihn definitiv nicht angenehm. Jetzt haben sie dasselbe Geräusch, das auch noch leiser ist, das ganz anders bewertet wird, je nach Situation und je nach Kontext.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.